wir sehen, dass ganze Familien ihre Häuser verlassen müssen, evakuiert werden müssen, weil Gefahr besteht von Bergstürzen oder Hochwassern, also dann sind das die Auswirkungen des Klimawandels bei uns und die haben wir heute. Ich glaube, in der Politik passiert mehr, als es wahrgenommen wird. Aber dieses Transportieren dieser Themen und das, was wir auch erreichen in die Bevölkerung, dass da im Moment die Kanäle nicht ganz offen sind dafür.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Ich würde sagen, eher halb leer. Aber es steht eine Wasserflasche nebenan und wir können es noch füllen.
Guten Tag, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast Im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Deweck im Gespräch heute mit Nationalrätin Franziska Rieser. Sie ist Grüne, sie ist St. Gallerin, sie ist Wissenschaftlerin und sie hat soeben lanciert mit ihrer Nichtregierungsorganisation Umverkehr eine Volksinitiative gegen die Vielfliegerei. Willkommen, Franziska Rieser.
Hallo Herr Deweck, schön hier zu sein.
Ziehen wir Bilanz, Zwischenbilanz. Wie ist aus Ihrer Sicht der Stand der Erderwärmung?
Nun, kein sehr positiver, würde ich meinen. Wir haben ja 2016 uns in der internationalen Staatengemeinschaft dazu erklärt und committed, dass wir versuchen wollen, die Klimaerwärmung zu verlangsamen, zu stoppen, möglichst deutlich unter 2 Grad, dieses 1,5 Grad Ziel. Und im Moment sieht es nicht gut aus, dass wir dieses Ziel erreichen. Global nicht und auch in der Schweiz nicht. Wir haben global bereits eine Erwärmung von etwa 1,3 Grad und das zeigt, dass dieses 1,5 Grad Ziel wohl tatsächlich nicht erreicht werden kann. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann steuern wir eher auf ein Szenario von etwa 2,7, 2,8 Grad globaler Temperaturanstieg hin und das wäre schon mit fatalen Auswirkungen verbunden. Und für die Schweiz heißt das ja immer, dass wir etwa das doppelte Temperaturanstieg spüren werden. Also wir sind hier bereits heute bei einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von etwa 2,8 Grad. Und das sind abstrakte Zahlen, aber die Auswirkungen, die spüren wir ja schon.
Zwischenfrage, warum soll es in der Schweiz doppelt so warm werden?
Aufgrund der Lage der Schweiz, so wie wir auf der Welt angeordnet sind, haben wir bei uns automatisch einen höheren Temperaturanstieg als das globale Mittel. Und entsprechend sind auch die Auswirkungen der Klimaveränderung und der Klimaerwärmung bei uns spürbarer. Wir haben bereits heute heißere Temperaturen, es ist trockener geworden, die Winter sind schneeärmer, wir haben stärkere Regenfälle und damit auch mehr Überschwemmungen. Und das heißt zum Beispiel, dass Gemüsebäuerinnen im Sommer Mühe haben, noch genügend Wasser zu haben, wo sie bisher gut kultivieren und arbeiten konnten. Oder dass wir hier in den Städten in den Sommernächten durch die vermehrten Tropennächte Mühe haben oder schlechtere Nächte haben. Oder wenn wir sehen, dass ganze Familien ihre Häuser verlassen müssen, evakuiert werden müssen, weil Gefahr besteht von Bergstürzen oder Hochwassern. Also dann sind das die Auswirkungen des Klimawandels bei uns und die haben wir heute.
Wann sind die viel zitierten Kipppunkte erreicht, wo man dann gar nicht mehr herunter könnte von der Erderwärmung?
Ich fürchte schon bald. Gemessen an den wissenschaftlichen Grundlagen sind einige dieser Kipppunkte bereits erreicht und bald erreicht. Es gab letztes Jahr einen neuen internationalen Bericht dazu. Für die Schweiz kann ich das schwierig einschätzen aufgrund von einer einzelnen Zahl oder einem einzelnen Parameter. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir sehen, dass wir Anpassungsmaßnahmen brauchen. Wir werden nicht zurückkehren in eine Welt, wie wir sie noch kennen von der vorindustriellen Zeit. Oder wir brauchen heute bereits andere Pflanzen, zum Beispiel andere Bäume, die hitzeresistenter sind. Wir brauchen heute bereits andere Arten, wie wir unsere Städte und Dörfer bauen, damit sie klimaresistenter sind und helfen, die Hitze in den Sommern zu reduzieren. Also wir sind bereits an dem Punkt, wo wir Veränderungen spüren und uns entsprechend anpassen müssen.
Also nicht mehr Prävention, sondern wir sind in der Krise und machen Krisenmanagement.
Beides, ja, genau. Wir brauchen die Anpassungsmaßnahmen und natürlich müssen wir auch fortlaufend immer noch die Ursache der Klimaerwärmung zu reduzieren, versuchen, das Ganze zu verlangsamen, indem wir das CO2 und die treibhausintensiven Gase, dass wir die reduzieren. Und ich glaube, um auch noch etwas Positives zu sagen, oder wir sind da auch nicht gar nirgends, oder? Wir haben in den letzten Jahren doch einiges an CO2-Emissionen reduzieren können. Nicht überall gleich, bei der Industrie, bei den Gebäuden geht es eigentlich nicht schlecht voran. Beim Verkehr haben wir leider noch nicht so viel erreicht, auch in den letzten Jahren stagniert. Beim Flugverkehr nimmt es sogar zu. Aber unter dem Strich haben wir in der Schweiz trotzdem eine Reduktion der CO2-Emissionen. Wir haben beim Ausbau der Solarenergie sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Wir haben unterdessen, man erwartet jetzt für das letzte Jahr, für 2025, dass wir diese 8 Terawattstunden erreichen. Das wäre etwa so viel wie ein AKW.
8 Terawattstunden wofür?
Strom für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten.
Aus erneuerbaren Energien.
Aus den Solarenergien, ja.
Genau. Einzig den Solarenergien.
Genau. Das sind doch, es sind etwa 14% unseres aktuellen Stromverbrauchs. Also es ist nicht mehr nichts. Und natürlich muss noch deutlich mehr passieren. Wir müssen da weitermachen und auch noch schneller werden im Zubau. Aber wir sind da zumindest auf einem guten Weg, jetzt spezifisch beim Ausbau des Solarstroms.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Das ist eine Frage der Betrachtung. Ich würde sagen, wenn ich den Stand des Klimawandels anschaue, dann ist es eher halb leer. Wenn ich schaue, was wir aktuell an politischen Maßnahmen geplant haben. Aber es steht eine Wasserflasche nebenan und wir können es noch füllen.
Und die Wasserflasche, die will eigentlich im Moment niemand füllen. Um aus dem halb leeren Glas ein halb volles zu machen, müsste man die Wasserflasche in die Hand nehmen und das will niemand derzeit wirklich beherzt tun, außer den Grünen und den Grünliberalen.
Ja, der Griff zur Wasserflasche tatsächlich ist im Moment nicht mehr ganz so attraktiv, wie er noch vor einigen Jahren war.
Warum?
Da bin ich einverstanden. Warum? Ich glaube, es gibt verschiedene Antworten, verschiedene Gründe oder Dynamiken, die dazu führen. Und ein Punkt ist sicherlich die Themenkonjunktur. Wir haben im Moment sehr viele auch globale Ereignisse, gerade in den sicherheitspolitischen Themen, die eine sehr starke Dominanz haben und auch andere Themen verdrängen. Verständlich auch, weil die Kriege auf der Welt, die berühren uns, die emotionalisieren, die beschäftigen uns oder machen auch Angst. Ich glaube, dass es da aber auch die Aufgabe von den ökologischen Kräften und auch von uns Grünen ist und vielleicht sogar auch eine Chance ist, dass wir das Thema der ökologischen Transformation auch stärker an dieses gesteigerte Sicherheitsbedürfnis anknüpfen können. Oder? Also wir sehen die Leute, sie wollen mehr Sicherheit, das heißt auch vor allem mehr Versorgungssicherheit. Sie wollen eine unabhängigere Schweiz, eine resilientere Schweiz. Und wenn man das weiterdenkt, dann heißt das, dass wir vor allem eine sichere Stromversorgung auch brauchen, um unsere Infrastruktur betreiben zu können. Und das erreichen wir nicht, indem wir Erdgas aus Russland oder Öl aus dem Nahen Osten bei uns verbrennen und Energie daraus ziehen, sondern das erreichen wir mit den Ressourcen, die wir vor Ort haben, also mit der Sonne, mit Wind, mit Wasser. Also erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien, sind Freiheitsenergien. Und wenn wir es schaffen, zu zeigen, dass es eine Chance ist für die Schweiz, auch für mehr Sicherheit, für die Bevölkerung, für mehr Unabhängigkeit, dann glaube ich, kann das ein interessantes Tor sein und kann auch wieder helfen, dass wir die ökologischen Themen auch wieder stärker in den Vordergrund bringen können.
Wenn ich Ihnen zuhöre mit der Skizze dieser Argumentation, dann denke ich, die eigentliche Argumentation, nämlich dass wir Verantwortung tragen für den blauen Planeten und seine erschöpflichen Ressourcen, dass das nicht zieht und dass man andere fast schon sachfremde Argumente heranziehen muss.
Oder dass man diese wohl größte Aufgabe, die wir heute haben in unserer Gegenwart für unsere Generation, dass es einfach auch verschiedene Perspektiven auf diese gibt oder verschiedene Anknüpfungspunkte. Und dass es auch unsere Aufgabe ist, diese verschiedenen Perspektiven auch zu bedienen oder aufzuzeigen.
Konkret, Sie meinen, die einen wollen Ökologie und die anderen, denen ist das egal?
Die einen wollen Ökologie aus Verantwortungsbewusstsein. Andere unterstützen die ökologische Transformation, weil sie sehen, dass es alles, was wir heute machen, weniger kostet, als wenn wir jetzt noch 10 oder 15 Jahre warten und dann mit den massiven Auswirkungen konfrontiert sind, also mit der ökonomischen oder finanzpolitischen Perspektive. Oder eben andere überzeugt man mit den Sicherheitsaspekten, dass wir unabhängiger, selbstständiger werden, wenn wir uns versorgen können.
Zu diesen drei Kategorien gibt es eine vierte, verkörpert derzeit in den Vereinigten Staaten durch Donald Trump. Der will gar nichts.
Die gibt es auch, ja, das ist so. Und natürlich ist es eine fortwährende Debatte, die wir führen müssen. Ich glaube einfach, dass wir heute an einem etwas anderen Punkt stehen, als wir das in den Jahren nach der Klimabewegung 2020, 2021 noch waren. Und dass es immer Personen geben wird, die sich ganz dem Klimawandel verschließen, aber dass es die ganz große Mehrheit der Bevölkerung gibt, die durchaus das Problem erkennen und etwas tun wollen.
Es aber nicht so hoch gewichten wie die Grünen oder die Grünliberalen, die beide derzeit Wähleranteile verlieren.
Das stimmt, bezogen auf die Wähleranteile, ja. Ich finde, es ist tatsächlich auch noch eine schwierige Interpretationsfrage, woher das effektiv kommt. Weil wenn man zum Beispiel den Sorgenbarometer herbeizieht, der ja jedes Jahr die Sorgen der Bevölkerung abfragt.
Von der UBS veranstaltet, früher von der Credit Suisse selig.
Ja, genau. Dann sieht man, dass die Sorge um Klima immer noch auf Platz 2 steht. Also es ist ein Thema, das den Leuten durchaus präsent ist. Und ich glaube, dass die Dimension und die Auswirkungen der Klimakrise, dass die bei vielen schon bewusst ist und dass sie auch die Bereitschaft mitbringen, etwas zu tun. Vielleicht nicht gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wenn andere Themen etwas in den Vordergrund geraten sind, aber dass wir an diese Bereitschaft anknüpfen können.
Das heißt, derzeit verdrängt die Gegenwart die Zukunft. Wir sind befasst mit den Kriegen, mit den Wirtschaftskrisen, mit dem Strukturumbruch im digitalen Zeitalter. Und die Ökologie, das Langfristige, das Langsame, das Langwierige, wird schlicht und einfach zunächst einmal verdrängt. Auch wenn man theoretisch dafür ist, praktisch wählt man Parteien, die sich nicht ins Ökologische einbringen.
Ja, das hat, glaube ich, schon einen wahren Kern, ja. Wir kennen es ja auch aus unserem Alltag, oder? Es gibt Dinge, die sehr wichtig sind und dann gibt es Dinge, die dringend sind und oftmals beschäftigen wir uns dann zuerst mit den drängenden und dringenden Themen und Aufgaben, statt dass wir uns mit den wichtigen auseinandersetzen.
Also in der Politik ist das Dringliche wichtig und ist das Wichtige nicht immer dringlich?
Ja, das erscheint nicht immer dringlich genug, ja, genau.
Was tun die Grünen dagegen?
Es gibt verschiedene Ansätze und eben ein Punkt, glaube ich, über den wir schon gesprochen haben, dass wir versuchen, an diese anderen Themen auch da den Mehrwert der ökologischen Transformation aufzuzeigen, oder der, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Kern dahinter steht. Ich glaube auch, dass es zum Teil uns zu wenig gelingt, dass das, was effektiv im politischen Alltag passiert, dass das auch über die Medien angemessen in die Gesellschaft und in den politischen Diskurs getragen wird. Und ich glaube, im Moment wird ja sehr wenig über Klima berichtet auch. Wenn ich an die Klimafondsinitiative denke beispielsweise, über die wir Anfang dieses Jahres abgestimmt haben, dann gab es zum Teil Deutschschweizer Medien, die eigentlich gar nicht darüber berichtet haben. Also weder dafür noch dagegen. Sie haben das Thema einfach ignoriert.
Und das führte dann zu den 29%, ja.
Und das war wohl auch mit ein Grund, weshalb die Initiative dann nicht mehr Leute überzeugen konnte. Und im Kern, dass es im Moment schwierig ist, ich glaube, in der Politik passiert mehr, als es wahrgenommen wird. Aber dieses Transportieren dieser Themen und das, was wir auch erreichen in die Bevölkerung, dass da im Moment die Kanäle nicht ganz offen sind dafür.
Würden Sie sagen, die Schweizer Medienlandschaft hat sich nach rechts bewegt? Das gilt eindeutig für die Neue Zürcher Zeitung, das gilt ein gutes Stück weit auch für die Tamedia Medien. Das war schon immer ordentlich rechts bei CH Media. Und dann fällt das Thema Ökologie nicht mehr so auf?
Gut, da sind Sie der bessere Experte als ich. Ich würde solche Tendenzen zumindest auch beobachten, ja. Aber wahrscheinlich ist auch mit ein Grund, dass die Ressourcen bei den Medienhäusern zurückgehen, dass gar nicht mehr genügend Ressourcen verfügbar sind, um sich auch noch mit anderen Themen so ausreichend zu beschäftigen, die vielleicht nicht ganz zu oberst jetzt in der Themenkonjunktur stecken. Ich würde da nicht nur bösen Willen unterstellen.
Sie haben nicht Selbstkritik geübt, aber Manöverkritik, dass die ökologische Seite besser kommunizieren sollte, trotz schwieriger Ausgangslage. Was sind noch andere Ansätze, die Sie persönlich und Ihre Partei verfolgen?
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir Allianzen aufbauen, vielleicht neue Allianzen, mit denen wir auch in diesem Umfeld die Mehrheiten erreichen und mindestens jetzt in der institutionalisierten Politik im Parlament noch Projekte voranbringen können.
Mit wem?
Ein Beispiel ist der CO2-Grenzausgleich. Das ist ein Geschäft, das aktuell gerade in der Kommission beraten wird und bald ins Parlament kommt. Das heißt, dass wenn Waren, und in der Schweiz wird man das auf Zement beschränken, aus dem Ausland in die Schweiz importiert werden und das aus einem Land kommt, wo es keine CO2-Abgabe gibt oder nur eine sehr kleine, dass dann an der Grenze diese CO2-Abgabe quasi nachbezahlt wird, ausgeglichen wird.
Gleichsam ein Zoll.
Genau, technisch ist es eine Steuer, aber eigentlich genau wird das als Zoll wahrgenommen, weil sonst ein Klimadumping passieren kann, weil zu diesen günstigeren Konditionen ohne die Klimaabgabe oder CO2-Abgabe dann der Zement zu tieferen Preisen auf den Schweizer Markt gebracht werden kann und dann die Investitionen in ökologische Produktion der Schweizer Hersteller damit quasi unterlaufen werden kann.
Und wer sind dafür Ihre Partner?
Das machen wir zusammen mit der Industrie selber, also mit den direkt Betroffenen, weil die Hersteller von Zement in der Schweiz diese Gefahr erkennen, gerne investieren möchten, das aber nur tun können, wenn sie die Sicherheit haben, dass sie dann nicht in ein solches Szenario laufen. Und dass wir da mit diesen Wirtschaftsverbänden zusammen eine Allianz haben, die, ich sage jetzt, etwas über das klassisch ökologisch linke Lager hinausgeht und andere Kräfte zusammenbringt, um so ein Projekt dann voranzubringen.
Eine Allianz zwischen der Wirtschaft und den Grünen, das ist nicht Alltag.
Je nach Thema, ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass Klimaschutz ja auch ein sehr liberales Anliegen ist. Dass Klimaschutz und die richtigen Klimaanpassungen gerade für die Wirtschaft essentiell sind. Dass das Verlangsamen der Biodiversitätskrise und damit der Erhalt der natürlichen Grundlagen eigentlich einer der innersten Ziele auch der Wirtschaft sein muss und zum Teil schon ist, noch nicht bei allen, aber zum Teil auch schon, weil auch sie erkennen, dass ohne die natürlichen Grundlagen, auch ohne die Ökosystemleistungen, die wir von der Natur erhalten, auch unser Wirtschaftssystem nicht mehr gleich funktionieren kann. Und auch, dass es eine Chance ist, also auch für die Wirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, auch wenn es im Moment global langsamer vorangeht, als wir uns die Dekarbonisierung erhoffen, aber sie wird passieren, das ist der einzige Weg, der vor uns ist. Und das heißt, auch die Wirtschaft wird sich auf dieses Szenario anpassen. Und wenn wir es schaffen, dass wir in der Schweiz eine Wirtschaft, ein Wirtschaftsökosystem aufbauen, das spezialisiert ist auf Technologien und auf Techniken in diesen Märkten, dann wird das auch eine Chance sein, eine Opportunität für die Zukunft.
Der CEO der UBS, Sergio Ermotti, hat Ihnen da nicht zugehört. Er ist aus der Klimaallianz ausgetreten mit seiner Bank.
Ja, das habe ich mit Bedauern zur Kenntnis genommen.
Ein Großteil der Wirtschaft folgt Ihrer soeben dargelegten Argumentation nicht oder nicht mehr, ist sogar eher weniger ökologisch als auch schon.
In der offiziellen Positionierung, ja, das stimmt. Es gibt aber auch Verbände, die sehr klar sich im ökologischen Bereich positionieren. Auch KMU-Verbände, die sehr progressiv sind und die ökologische Transformation einfordern. Es gibt sehr starke Verbände und Organisationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft, die dieses Thema voranbringen und aufbauen wollen. Und ich glaube, wenn man etwas tiefer geht und zu den Unternehmen an sich, dann ist beispielsweise die Investition in erneuerbare Energien oder das Umstellen der eigenen Produktion auf stärker nachhaltige Energieformen ist schon bei vielen Firmen und Unternehmen weit fortgeschritten, weil sie einerseits die Kostenrechnung machen und weil sie die Notwendigkeit sehen.
Sie verkörpern diese Wirtschaftsnähe der Grünen. Sie sind selbst Verwaltungsratspräsidentin eines Familienunternehmens, einer KMU, eines Optikergeschäfts in St. Gallen. Und Sie arbeiten als ETH-Maschineningenieurin, die darüber auch doktoriert hat, für ein IT-Unternehmen Abraxas. Müssten die Grünen sich sehr viel stärker noch als bisher der Wirtschaft zuwenden?
Ich würde diese Wirtschaftsentfernung der Grünen, die bestreite ich jeweils etwas. Ich glaube, die Grünen sind viel wirtschaftsnäher und wirtschaftsfreundlicher, als man ihnen das jeweils unterstellt. Wir haben auch innerhalb der Grünen viele Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allem auch von kleineren KMUs, die sowohl Wirtschaft betreiben, aber sich gleichzeitig auch für Umweltschutz, für ökologischen Themen, für sozialen Klimaschutz und für eine Stärkung der Demokratie und der Gleichstellung einsetzen. Ich glaube, das ist nicht per se ein Widerspruch. Aber ja, auf jeden Fall sollte man diese Zusammenarbeit noch verstärken, den Dialog auch verstärken, weil eben ich glaube, am Ende haben wir das gleiche Ziel.
Sind Sie Zweckoptimistin?
Als Parlamentarierin, Nationalrätin ist Optimismus sicherlich etwas, was wir jeweils auch brauchen. Aus einer Minderheitsposition gewinnen wir nicht alles und ich würde mir bei vielen Themen wünschen, dass sie schneller oder anders vorangehen. Da braucht es auch hin und wieder etwas Optimismus, ja. Ich glaube aber auch, dass es gerade in diesem Thema Klimaschutz, Ausbau der Erneuerbaren, dass es da auch wichtig ist, aufzuzeigen, was wir schon erreicht haben und Perspektiven aufzuzeigen, wohin wir gehen können. Vielleicht auch etwas Optimismus und Hoffnung zu verbreiten in der einen oder anderen Runde, damit diese zum Teil sehr dystopischen Visionen, die ja auch vorhanden sind, wenn wir sehen, was passieren kann, wenn wir zu wenig machen, dass die nicht ganz ohne eine Gegenposition stehen bleiben.
Also Ihre persönliche Strategie ist, immer das Positive hervorzuheben, statt Angst zu machen.
Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man auch auf die positiven Aspekte hinweist, insbesondere dort, wo sie Chancen sind. Ich denke nicht, dass man die Realität schön malen sollte und auch nicht schön malen muss, aber dass wir ehrlich über das diskutieren, was im Moment Sache ist, was umgesetzt wird, wo wir viel zu langsam unterwegs sind, was wir noch nicht erreicht haben, aber auch zeigen, was wir schon erreicht haben, auf die Lösungen hinweisen, die möglich sind, die auf dem Tisch sind. Und eben auch auf die Chancen, wo wir einen Mehrwert bringen können für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft, für jede und jeden Einzelnen von uns.
Zieht es manchmal die Politikerin Franziska Rieser herunter, wenn sie gegen Windmühlen kämpft und zwar immer eine gute Botschaft verkündet, aber viele schlechte Nachrichten zu verdauen sind?
Diese Momente gibt es jeden Fall, ja. Wenn ich zum Beispiel für die Windräder und gegen die Windmühlen sozusagen kämpfe. Doch, es gibt schon Themen, wo ich mir ein rascheres Vorankommen sehr stark wünsche und auch nicht immer ganz verstehe, weshalb es dann doch immer länger geht oder noch eine zweite Runde braucht, wenn die Notwendigkeit da ist und vor allem die Zeit uns davonläuft.
Es gab so viele Initiativen mit ökologischer Dimension. Die Klimafonds-Initiative, über die wir soeben gesprochen haben, die erhielt nur 29% Ja. Die Umweltverantwortungsinitiative 30%, die Biodiversitätsinitiative 37%, sauberes Trinkwasser etwas mehr, 39%, keine Pestizide im Jahr 2021, 39%, das CO2-Gesetz nur 39% Ja. Und dann die Konzernverantwortungsinitiative 50,7% Ja, aber kein Stände mehr. Der Atomausstieg 2016 immerhin 45,8% Ja. Die Energiesteuer 2015 nur 24,6%. Und ich könnte weitere Initiativen anführen. Im Ausnahmefall gelingt fast schon etwas, aber sonst stößt man wie an diese unsichtbare gläserne Mauer in etwa 30%.
Und trotzdem glaube ich, dass viele dieser Initiativen eine Wirkung gehabt haben. sicherlich ist es differenziert zu betrachten. Man kann nicht alle diese Projekte über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, einigen ist es doch gelungen, einerseits ein Thema in die Debatte einzubringen, das vorher nicht da war, aufzuklären, Sensibilität zu schaffen. Beispielsweise die Biodiversitätsinitiative, die eigentlich erstmals einer breiten Bevölkerung die Dimension der Biodiversitätskrise klargemacht hat.
Die an sich ebenso wichtig ist wie die Klimakrise, von der wir mehr reden.
Absolut, und die sich gegenseitig auch noch verstärken. Und darüber hinaus gab es auch Initiativen, die ganz konkreten Mehrwert und Impact hatten in der Politik. Beispielsweise die Gletscherinitiative, dank der wir jetzt ein Innovations- und Klimaschutzgesetz haben und damit auch ein demokratisch legitimiertes Netto-Null-Ziel. Oder die Initiativen im Landwirtschaftsbereich, Pestizid-Trinkwasserinitiativen, die zum Absenkpfad Pestizide geführt haben, der jetzt leider schon wieder angegriffen wird, aber was vielleicht auch zeigt, dass er eben doch Wirkung hat oder hätte in diesem Umfang. Deshalb glaube ich, sind diese ökologischen Initiativen durchaus, auch wenn sie nicht eine Mehrheit der Bevölkerung an der Urne überzeugen konnten, dann sind zumindest einigen von ihnen ist es schon gelungen, die Klimapolitik in der Schweiz in einer positiven Art und Weise zu beeinflussen.
Sie sagen, dass gerade die Pestizidsenkung jetzt wieder in Frage gestellt wird, insbesondere durch den Umweltminister Albert Rösti. Ist er ein Umweltminister?
Das ist leider tatsächlich für uns eine etwas unglückliche Besetzung im Bundesrat. Offensichtlich ist er im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz weit von den Positionen der Grünen entfernt. Und vor allem versucht er, verschiedene der Entscheide, die das Parlament auch gefällt hat in den letzten Jahren, nun wieder in Frage zu stellen. Wir sind aktuell im Parlament tatsächlich auch viel damit beschäftigt, Rückschritte zu verhindern. Also wenn ich zum Beispiel an die Diskussionen denke zur Mindestvergütung, Solarstrom, die Förderung der Nachtzüge, die das Parlament ja eigentlich beschlossen hat, das Gebäudeprogramm, das dem Sparhammer zum Opfer hätte fallen sollen, oder die Atomenergie natürlich, wo jetzt die Debatte wieder losgetreten wird, dann sind das alles Abwehrkämpfe, oder? Und wenn wir die gewinnen, haben wir noch nichts erreicht für das Klima. Und das bindet natürlich auch einen Teil unserer Ressourcen, die ich lieber in den Diskussionen hätte, um den Umweltklimaschutz, den Biodiversitätsschutz voranzubringen.
Finden Sie Gehör, wenn Sie mit ihm sprechen?
Ich finde, Bundesrat Rösti ist auf einer persönlichen Ebene sehr zugänglich. Seine politischen Aktionen und wie er seine Politik betreibt, da habe ich schon etwas Mühe. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Bundesrat so politisiert, wie er das tut, dass er über Verordnungen am Parlament vorbei legiferiert, dass er auch in die Kompetenzen von Kantonen und Gemeinden eingreift, wenn ich an das Tempo 30 denke oder an die Diskussion zum Nachtflugverbot, die ja in Zürich mit einer Initiative lanciert wurde und jetzt mit einem Bundesgesetz da quasi diese aushebeln will, dann ist das schon, finde ich, wie er politisiert. Und das ist ein Machtanspruch, den er hat, dass er den eigenen Wirkungsbereich so stark ausnutzen will, ohne auf die Anliegen von anderen Kreisen einzugehen. Das, finde ich, ist in einer Konkordanzdemokratie mit Minderheitenschutz, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir politisieren. Es ist sehr unschweizerisch, wie er Politik macht.
Er hatte ja vor der Wiederwahl von Donald Trump seine Sympathie für den amerikanischen Präsidenten, der jetzt wieder Amt hat, bekundet. Hat er leicht autoritäre Züge?
Nun, am Ende des Tages ist es das Bundesratsgremium, das entscheidet. Und ich sehe die Schwierigkeit und das Problem eher da strukturell in der Zusammensetzung mit dem rechtsbürgerlichen Block, mit zwei SVP und zwei FDP, die eine solche Positionierung, wie er jetzt das Umweltthema sehr am rechten Rande positionieren will, dass die das unterstützen.
Sie sagten zuvor, das Ökologische, das ist links, das gilt als links. Warum eigentlich?
Es wurde in den letzten wenigen Jahren stärker in der linken politischen Ecke positioniert, vielleicht sozusagen. ich bin einverstanden. Für mich ist Klimaschutz eigentlich nichts, was sich auf der Links-Rechts-Achse einordnen lässt. Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Es geht um die Reduktion der negativen Auswirkungen des Verbrennens fossiler Energien. Und das ist per se nichts Linkes und nichts Rechtes. Das ist unser gemeinsames Ziel, unsere gemeinsame Aufgabe, wo wir hin müssen.
Es kostet Gewinn, es kostet Profitmarge, also ist es links?
Das ist eine Interpretation, die ich schwierig finde, weil es ist nicht ein grundsätzlich linkes Anliegen, Klimaschutz zu betreiben, sondern es ist eine Notwendigkeit. Ich glaube, wo man politisch diskutieren kann, ist die Frage, was sind die richtigen Instrumente? Wer finanziert diese Maßnahmen? Welche priorisiert man? Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein und da gibt es wohl auch gewisse Präferenzen von linker, von rechter Seite. Ich finde beispielsweise, der Anspruch auch einer grünen Politik ist, dass man einen Klimaschutz betreibt, der sozial ist, der sozial gerecht ist, aus der Überzeugung, dass die Bevölkerung durchaus bereit ist, Klimaschutz zu machen, mitzutragen, auch wenn er teilweise mit höheren Kosten verbunden ist, wenn sie sehen, dass alle mitmachen. Und sobald sie sehen, dass es eine privilegierte Gruppe oder Schicht gibt, die sich da rausnehmen kann, quasi freikaufen kann, dann, glaube ich, sinkt die Akzeptanz. Und deshalb bin ich eine starke Verfechterin auch von sozial ausgestaltetem Klima- und Umweltschutz. Da gibt es auch andere Betrachtungsweisen. Das ist dann die politische Diskussion, die wir führen.
Glauben Sie, dass die Marktwirtschaft, die ganz wesentlich zur Umweltzerstörung beigetragen hat, auch das richtige Instrument ist, um die Umweltzerstörung zu bekämpfen?
Ich glaube, wir haben wenig überzeugende Alternativen im Moment zu einer Marktwirtschaft, aber die Frage ist, wie wir sie ausgestalten. Wir haben mit Möglichkeiten wie stärkeren geschlossenen Kreisläufen, mit den erneuerbaren Energien und mit Modellen, wie Unternehmen geführt werden, die viel weniger stark oder nicht mehr diesem Wachstumsdrang unterliegen, schon auch Modelle, wie eine Wirtschaft funktionieren kann, die im Einklang funktioniert mit unseren natürlichen Ressourcen.
Wir haben es ja zu tun mit einer Verschiebung von der Marktwirtschaft zur Machtwirtschaft. Mehr und mehr globale Plattformen lehnen eigentlich den Wettbewerb ab. Peter Thiel, einer der Großen in Silicon Valley, sagt, Monopole sind viel kreativer als der Wettbewerb. Und diese Plattformen handeln immer autoritärer und glauben an die Technologie weit mehr als an die Demokratie. Auch da sagt dann Peter Thiel, Technologie bringt Freiheit, nicht Demokratie bringt Freiheit. Und alles, was die Technologie behindert, beispielsweise die Ökologie, soll beiseite geschoben werden. Ist das eine Tendenz, die weiter wachsen wird? Und ist das eine Tendenz, die Sie auch in der Schweiz spüren?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung und ich glaube, sie bedingt vor allem, dass wir nicht nur Antworten in der Schweiz und in einzelnen Ländern suchen, sondern dass wir sie international, innerhalb der Staatengemeinschaft, multinational, dass wir die richtigen Antworten darauf finden. Also dass Regulierungsvorhaben heute die Nationalstaaten auch überspannen können muss. Wir haben da in Europa sicherlich eine gute Ausgangslage, aber ich glaube, es braucht noch größere Projekte. Bei Plattformen ist das ein gutes Beispiel, die sehr schnell von einem Standort an den anderen wechseln können, wenn es ihnen in einem Land nicht mehr gefällt oder sie von der Regulierung sich zu stark eingedrosselt fühlen, dass sie dann einfach in das nächste Land, in den nächsten Kontinent wechseln. Und deshalb, glaube ich, braucht es da Antworten, die eben umfassender sind, überspannender.
Das ist ein Plädoyer für den Einbezug in Europa, wenn ich Sie richtig verstehe. Das sehen aber nicht alle Grünen so. Sie haben doch in Ihrer Partei schon immer eine Tradition der Europaskepsis gehabt. Und ich erinnere mich, da waren Sie noch natürlich überhaupt nicht in der Politik. Ich aber in der Publizistik 1992 bei der Abstimmung über den EWR, da waren die Grünen eher skeptisch bis dagegen.
Ja, das stimmt. Und diese Position hat sich aber fundamental geändert. Das war Anfang 92, da war ich gerade mal so ein halbes Jahr auf der Welt.
Und haben sich intensiv in den Abstimmungskampf eingebracht.
Entsprechend, genau. Aber es zeigt vielleicht etwas, dass heute eine andere Generation herangewachsen ist und aktiv ist bei den Grünen. Und wir haben das Thema Europa auch sehr stark innerhalb unserer Partei diskutiert, auch mit der Basis, mit den Delegierten diskutiert. Und heute nehme ich eine sehr, sehr große Unterstützung einer aktiven Europapolitik war. Wir gehen jetzt in die Abstimmungen dann, zuerst in die Parlamentsberatung, dann die Abstimmungen zu den Bilateralen. Und da ist seitens der Grünen Fraktion und seitens der Grünen Basis ein sehr, sehr klares Bekenntnis, dass wir die großen Aufgaben unserer Zeit, gerade im Klimaschutz, aber auch in anderen Bereichen, auch die Stärkung der Demokratie, die unsere Aufmerksamkeit sehr stark benötigt im Moment, dass wir die nur gemeinsam mit Europa erreichen können.
Demokratie, Sie lancieren eine neue Volksinitiative gegen die Vielfliegerei für eine Flugticketabgabe. Wer Kurzstrecken fliegt, soll eine Gebühr von 50 Franken zahlen. Wer längere Strecken fliegt, dann entsprechend mehr. Und Privatjets mindestens 500 Franken pro Flug. Sie lancieren das mit Ihrer Organisation Umverkehr. Warum lancieren das nicht die Grünen?
Mit Umverkehr, das ist eine verkehrspolitische Umweltorganisation, haben wir uns jetzt schon viele Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Sie sind Co-Präsidentin.
Genau, es war einer unserer Kampagnenschwerpunkte, diese Verlagerung von Flug auf Zug. Und es ist entsprechend eigentlich nur natürlich, nachdem wir dieses Thema aufgearbeitet haben, kampagnentechnisch verschiedene Veranstaltungen dazu gemacht haben, es im Parlament versucht haben voranzubringen und das nicht geklappt hat, dass wir jetzt das Instrument einer Volksinitiative ergreifen. Und die Grünen unterstützen das von Anfang an seit der Lancierung, wie auch andere Parteien und andere Organisationen. Und ich glaube, dass es eine Initiative ist, eine Flugticketabgabe, die mit einer Rückverteilung der eingenommenen Gelder an die Bevölkerung sowohl sozialen Klimaschutz als auch einen liberal-ökonomischen Klimaschutz eben vereinen kann und in dem Sinne eben eine solche Breite auch zeigt, dass sich verschiedene Parteien, verschiedene Organisationen dahinter stellen können oder dieses Anliegen unterstützen können.
Wie viel wollen Sie einnehmen mit der Flugticketabgabe?
Die genaue Ausgestaltung ist dann natürlich dem Parlament überlassen. Im Initiativtext sagen wir mindestens 30 Franken für die Fluggäste, für die Passagiere, verursachergerecht ausgestaltet. Also wie Sie gesagt haben, längere Flüge oder in einer First Class zum Beispiel soll die Abgabe höher sein, weil da auch einfach der Fußabdruck dann entsprechend höher ist und bei den Privatjets mindestens 500 Franken. Und so in einem Minimum ausgestaltet gäbe das etwa 1,5 Milliarden jedes Jahr. Das eine Summe, die zur Verfügung steht, die wir großmehrheitlich der Bevölkerung zurückgeben wollen, in Form von Mobilitätsgutscheinen, damit sie auch etwas in der Hand haben, damit sie auch Geld zurückbekommen.
Das heißt, dass jede und jeder einen Gutschein von 100 Franken für den öffentlichen Verkehr erhielte und zusätzlich dann auch finanziert würden Zugstrecken ins Ausland, bessere Verbindungen, als wir sie heute haben.
Genau, wir möchten wie beides ermöglichen, dass wir das Angebot stärken, dass wir effektiv bessere Zugverbindungen haben, international, auch national und vor allem aber auch die Leute befähigen und ihnen einen Gutschein geben, auch Mittel zur Verfügung stellen, dass sie das nutzen können. Und ich finde interessant, wenn man die Rechnung macht, dann sind die Profiteurinnen und Profiteure in der absoluten Mehrzahl. Also es werden voraussichtlich um die 90% der Leute, der Bevölkerung, wird mehr Geld erhalten, als sie für eine solche Flugticketabgabe zahlen. Und es sind nur sehr wenige, die wirklich sehr, sehr oft fliegen, diese Vielflieger, die am Ende des Jahres unter dem Strich mehr zahlen würden, weil sie auch entsprechend mehr an das Voranbringen der Klimaerwärmung beitragen.
Wir sprechen zu Ferienzeiten, wo gerade Heerscharen sich nach Zürich-Kloten begeben haben. Es waren letztes Jahr 60 Millionen Passagiere, die in der Schweiz unterwegs waren und 78% mit einer Kurzstrecke. Sie glauben, dass sie sich da trotzdem durchsetzen können? Will hat nicht jeder im Hinterkopf, ich fliege, vielleicht mit schlechtem Gewissen, aber ich fliege.
Ich glaube sehr fest daran, weil wir wollen nicht ein schlechtes Gewissen verbreiten, sondern wir wollen ganz explizit dieses systemische Korrigieren, das wir heute haben. Heute wird der Flugverkehr ja subventioniert, indirekt, weil er keine Kerosinabgabe zahlt, weil er keine Mineralölsteuer zahlt und mitunter auch deswegen so günstige Preise anbieten kann. Und wir wollen etwas an diesem System ändern. Und weil die Kerosinbesteuerung ein sehr schwieriges Thema ist, weil das in internationalen Verträgen, etwa über 130 sind es, von der Schweiz aus als bestritten wird oder abgemacht wurde, dass man das nicht besteuern will, ist die Flugticketabgabe eigentlich das Bond oder die Korrekturmaßnahme dafür. Und ich finde interessant, wir haben eine Umfrage gemacht mit einem unabhängigen Forschungsinstitut, mit GFS Zürich. Und da kam dabei heraus, dass etwa 70% der Befragten eine Flugticketabgabe unterstützen. Und das sind nicht, weil 70% der Leute nicht fliegen wollen, sondern weil der Großteil der Bevölkerung sieht, es ist einfach zu günstig. Es kann nicht sein, dass ich für 20 Franken von Zürich nach Berlin fliegen kann, wenn mein Zugticket von St. Gallen nach Zürich ja schon praktisch so viel kostet. Da können die Umweltauswirkungen einfach nicht eingepreist sein. Und ich bin wirklich überzeugt, ein Großteil der Bevölkerung ist bereit, daran etwas zu korrigieren.
11% der Treibhausgasemissionen stammen vom Flugverkehr. Warum ist es so hoch geblieben bei einem im Grunde genommen doch überschaubaren Sektor?
Es sind in der Schweiz 11%, wenn man nur die CO2-Emissionen anschaut. Und wenn man den effektiven Klimaeffekt anschaut, also die Nicht-CO2-Emissionen, die der Flugverkehr auch verursacht, durch das ganze Ruß und die Partikel in der Luft, dann sind es sogar Faktor 3 mehr. Also dann sind wir bei 27% des Schweizer Klimaeffektes. Und das ist der größte Klimatreiber in der Schweiz. Es gibt kein anderer Bereich, auch der mobilisierte Verkehr nicht, der so viel zur Klimaerwärmung in der Schweiz beiträgt als der Flugverkehr. Und wir haben auf der anderen Seite keine glaubwürdige Alternative, wie wir in den nächsten Jahren diesen Flugverkehr, diesen stetig wachsenden Flugverkehr, wie Sie ja auch betont haben, irgendwie ökologisch ausgestalten können. Es gibt natürlich mit den Sustainable Aviation Fuels, mit diesen nachhaltigen Treibstoffen, gibt es eine Möglichkeit, wie man dann vielleicht in Zukunft, wenn dieser Markt einmal skaliert ist, einen Teil der Emissionen reduzieren kann, aber nur einen Teil. Das heißt, wir müssen auch auf der anderen Seite den Flugverkehr reduzieren. Und da ist eine Flugticketabgabe, glaube ich, ein sehr wirkungsvolles Instrument. Es hat gezeigt, es waren ökonomische Studien, die vor einigen Jahren einmal gemacht wurden für die Schweiz, dass mit einer Flugticketabgabe in dieser Höhe bereits etwa 20% der Flugpassagiere bereit wären, auf eine nachhaltige Transportform, also auf den Zug umzusteigen. Und damit könnten wir doch relevant CO2 reduzieren. Also es wären etwa 16% der Flugemissionen, die wir reduzieren könnten. Ich glaube, ich habe im Parlament noch nie eine Maßnahme gesehen oder darüber abstimmen können, die als Einzelmaßnahme einen so großen Klimaeffekt hätte als so eine Flugticketabgabe.
Sehen Sie Chancen, dass das Parlament sich für diese Initiative ausspricht?
Ich sehe Chancen. Nicht, weil ich zu optimistisch wäre, sondern weil einerseits die Bevölkerung tatsächlich, glaube ich, sehr offen ist für dieses Instrument, weil es ein Thema ist, das wir ja bei dem CO2-Gesetz, das damals von der Bevölkerung abgelehnt wurde, bereits diskutiert hatten und damals eine Mehrheit des Parlaments, inklusive Mitte, inklusive großer Teile der FDP, sich für dieses Instrument ausgesprochen haben. Weil es eben auch ein sehr liberaler Ansatz für Klimaschutz ist, weil es verursachergerecht ist, weil es dort ansetzt, wo effektiv die CO2-Emissionen verursacht werden. Und deshalb glaube ich, ja, es ist ein sehr konkretes Instrument, das aber Chancen hat im Parlament und bei der Bevölkerung.
Themenwechsel. Sie sind Wissenschaftlerin. Sie haben an der ETH studiert, doktoriert und Ihre Doktorarbeit ging, ich zitiere, über ein bewegungsbasiertes Sensorsystem zur quantitativen und qualitativen Messung von Schlaf am Rehabilitation Engineering Lab an der ETH. Was war das?
Wir haben mit Bewegungssensoren, die man tragen kann, wie eine Uhr am Handgelenk, am Fußgelenk oder um die Brust herumgeschnallt, haben wir eine Schlafmessung oder Schlafmessungen gemacht. Wir haben Algorithmen entwickelt, das war vor allem mein Verantwortungsbereich, wie wir dann mit diesen Sensoren herausfinden können, wann und wie gut jemand schläft, und haben das insbesondere dann angewandt und optimiert für Personen mit Schlafstörungen. dass die ein Instrument an die Hand bekommen, mit dem sie einfacher von zu Hause aus gewisse Messungen machen können. Die sind nie gleich genau und gut, wie wenn man vor Ort in ein Spital, in ein Schlaflabor geht. Aber sie helfen einerseits, zu Hause zu schlafen, in einer natürlichen Umgebung und eben nicht in diesem klinischen Setting. Und auf der anderen Seite die Messungen über mehrere Tage, 1, 2, 3 Wochen und auch tagsüber durchführen zu können, was in einem klinischen Schlaflabor so nicht möglich ist.
Wenn man an der ETH gearbeitet hat, ist man stark konfrontiert mit Wissenschaftsfeindlichkeit. Es gab eine Zeit, da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hochwillkommen waren. Und es gibt eine Zeit jetzt, wo immer wieder wissenschaftliche Befunde, und zwar seriöse wissenschaftliche Befunde, in Frage gestellt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler persönlich angegriffen werden. Was ist da geschehen?
Persönlich nehme ich es so wahr, dass zumindest in gewissen Bereichen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch stärker versuchen, ihre Erkenntnisse in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen. Zu Recht auch, um auf das vorherige Thema zurückzukommen, gerade im Umwelt- und Nachhaltigkeits- und Klimabereich, ist die Forschung ja schon sehr lange und in sehr, sehr großer Einigkeit daran, dass wir etwas tun müssen, aber die Politik reagiert zu wenig und dass sie dann versuchen, ihre Erkenntnisse noch stärker in die Breite zu bringen, zu erklären und aufzuzeigen, finde ich an sich eine sehr gute Entwicklung. Und damit setzen sie sich aber auch stärker dann gewissen Anfeindungen aus. Ich finde aber, den Punkt, den Sie machen, ist schon wichtig und eine Entwicklung, die ich auch mit einer Sorge beobachte. Gerade letztens hat man ja gehört, dass der Bundesrat den wissenschaftlichen Beirat abschaffen will.
Den Wissenschaftsrat?
Genau, den der Bundesrat als objektives Gremium beraten sollte. Und ich finde, das sind schon Anzeichen dafür, dass wir im politischen Diskurs gegenüber der Wissenschaft, aber vor allem auch gegenüber der Fakten und der Faktenbasis, zumindest von gewissen Kräften, etwas eine Entfernung spüren. Oder wir sehen immer wieder, dass wir etwas von einem Faktendiskurs zu einem Meinungsdiskurs wechseln, dass die Interpretation von Fakten oder von Grundlagen, auch von wissenschaftlichen Grundlagen, dann etwas freier gehandhabt wird. Und das nimmt uns etwas den Boden, um noch gute Diskussionen zu führen über die unterschiedlichen politischen Meinungen und Interpretationen dazu.
Das gilt ganz besonders für die Klimawissenschaften. Da lässt man Befunde eigentlich nicht gelten. Also es gelten nur die Fakten, die einem passen?
Ja, zu einem gewissen Grad, ja, genau. Also die eigentliche Klimaleugnung, die finde ich, ist in der Schweiz aktuell nicht mehr so präsent. Aber dass sehr selektiv einfach nur diejenigen wissenschaftlichen Fakten und Erkenntnisse herbeigezogen werden, die einem gerade in den Kram passen und alles andere einfach außen vor gelassen wird. Und das macht es schwierig, wenn man wie nicht mehr die gleichen Grundlagen hat oder von den gleichen Grundlagen ausgehen kann, um sich dann noch über die Maßnahmen, die daraus folgen sollten, dann gut austauschen zu können.
Atomenergie, da gibt es ein Faktum, nämlich dass die Entsorgung bis heute nicht geregelt ist und trotzdem kommt die atomare Energie, sagen die Gegner, die Kernenergie, sagen die Befürworter, wieder stärker zum Zuge, jedenfalls in der politischen Diskussion. Wie sehen Sie das?
Ich finde das eine sehr ungünstige Diskussion, tatsächlich, weil die Technologie nicht an diesem Stand ist. Und wenn wir dann einmal eine Weiterentwicklung dieser Nukleartechnologie haben sollten, die tatsächlich diese Fragen zufriedenstellend beantwortet.
Die Fragen der Entsorgung, meinen Sie?
Wie wir mit dem Abfall umgehen, genau, aber auch wie wir mit der Sicherheit umgehen. Es gibt immer noch alle 10 Jahre etwa im Schnitt einen Reaktorunfall, global gesehen. Es jährt sich jetzt gerade 40 Jahre Tschernobyl, wo wir bis heute die Ausspürungen wohl noch im kollektiven Erinnerungsvermögen haben. Also das sind ganz große Fragen, die heute nicht gelöst sind und auch mit der neuen Technologie noch nicht gelöst sind. Und solange wir darauf keine guten Antworten haben, ist ein Neubau eines AKWs aus meiner Sicht keine Option und ich glaube auch gesellschaftlich nicht akzeptiert. Was aber passiert jetzt mit dieser Debatte um die Blackout-Initiative, ist, dass wir der Bevölkerung vorgaukeln, dass es eine Alternative wäre. Dabei wissen alle, dass selbst wenn wir jetzt politisch dieses Neubauverbot aufheben, dass in den nächsten 25 oder 30 Jahren niemals ein AKW gebaut werden kann. Das geht gar nicht von der zeitlichen Dimension. Es ist also kein Beitrag zu der aktuellen Diskussion um Versorgungssicherheit, wie wir unser Energiesystem umbauen wollen, wie wir eine grüne und eine sichere Stromversorgung sicherstellen wollen. Da bringt es überhaupt keinen effektiven Beitrag. Ein AKW kann und ein neues AKW kann dazu keinen Beitrag leisten.
Warum wird dann diese Diskussion lanciert, namentlich auch durch den Departementsvorsteher des UVEC, Albert Rösti?
Ich unterstelle tatsächlich die Strategie, den Ausbau der Erneuerbaren damit zu verlangsamen. Weil all die Leute in der Schweiz, die jetzt an dem Punkt sind, auch durch die Debatten, die wir in den letzten Jahren geführt haben, dass sie auch investieren wollen, dass sie vielleicht eine Solaranlage bauen wollen auf ihr Einfamilienhaus, auch wenn sie vielleicht schon etwas älter sind, nicht mehr Jahrzehnte in dieser Liegenschaft verbleiben wollen, denen nimmt man die Motivation, in die Erneuerbaren zu investieren, wenn man ihnen sagt, ja, wir haben ja dann noch mit neuen AKWs eine Technologie, die das alles für euch regeln wird. Und damit, und das ist die große Gefahr, die ich sehe aufgrund dieser Debatte, könnte es dazu kommen, dass der Ausbau der Erneuerbaren und der Ausbau des Solars, wo wir jetzt eigentlich gut unterwegs sind, der aber wirklich jetzt auch noch zügiger vorangehen muss, dass wir da etwas auf die Bremse stehen.
Sollten bei dieser Generaloffensive auf die Anliegen, die Ihnen wichtig sind, eine Annäherung zwischen den Grünen und den Grünliberalen stattfinden?
Thematisch, finde ich, sind wir sehr gut mit den Grünliberalen unterwegs. Wir können sehr gut zusammenarbeiten. Die Grünen und die Grünliberalen teilen sehr viele Aspekte im Bereich Klimaschutz, sehr viele Anliegen, sehr viele Projekte. Ich glaube, wir vertreten eine etwas unterschiedliche Perspektive auf dieses Thema. Und das hat auch seine Berechtigung. Der Anspruch der Grünen ist vor allem auch einen sozialen und sozial gerechten Klimaschutz zu betreiben, während von der GLP typischerweise eher die ökonomische Betrachtung im Vordergrund steht. Aber das gibt sehr viele Überschneidungen und da können wir gemeinsam und mit gemeinsamen Kräften vorangehen. Und dann gibt es einige Themen, wo wir uns wohl aus dieser unterschiedlichen Perspektive unterscheiden. Und auch das, finde ich, ist legitim. Ich glaube, unter dem Strich hilft es, dass von bürgerlicher Seite es Kräfte gibt, die sich noch mit Klimaschutz beschäftigen und die eben auch diese liberale Perspektive auf Klimaschutz sehr gut abholen und in die Politik einbringen können.
Welchen Blick werfen Sie auf die Sozialdemokratie, von der man das Gefühl hat, dass sie doch grüne Themen etwas weniger herausstellt als auch schon?
Bei konkreten Abstimmungen im Parlament haben wir eine sehr große Unterstützung von den sozialdemokratischen Kräften. Ich denke, man sieht tatsächlich jetzt in den letzten Jahren, wo Klimaschutz stärker im Gegenwind steht, dass es vor allem die grünen Kräfte waren, die dieses Thema noch stärker präsent hatten und auch in den verschiedenen Politikbereichen den Fokus darauf hatten oder diese Argumentation mit einbezogen hatten. Unter dem Strich aber braucht es natürlich alle Kräfte, die sich für die ökologische Transformation einsetzen. Und da ist die Sozialdemokratie ein ganz wichtiger Partner.
Letzte Frage. Sie sind konsensual. Sie suchen immer die Brücke. Sie suchen immer den Handschlag. Ist das eine Politik, die in der Schweiz wirklich funktioniert, wo man zwar viel von Konsens redet, aber derzeit sehr viel Machtpolitik erlebt?
Für mich ist es der Weg, den ich als vielversprechend sehe, gerade aus der Position der stärksten Opposition heraus, wo wir Verbündete brauchen, um unsere Anliegen durchsetzen zu können. Ich bin aber einverstanden, dass im Moment der Konsens nicht mehr gleich gelebt und nicht mehr von allen Kräften gleich gelebt wird, dass wir mindestens im politischen Diskurs eine Polarisierung spüren, die sich etwas von dieser Kompromissfähigkeit und Konsensfähigkeit entfernen. Ich glaube aber, um gute Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit zu erreichen, und da sehe ich Klimaschutz als wohl oberste Priorität, da brauchen wir Lösungen, die verschiedene Leute abholen können, die gemeinsam getragen werden, damit wir sie rasch umsetzen können. Und da bin ich überzeugt, dass wir mit guten Konsensen in den nächsten Jahren vorankommen.
Das scheint so zu sein, dass die St. Gallerinnen und St. Galler das bei Ihnen jedenfalls spüren, denn Sie sind die sogenannte Panaschierkönigin im Kanton St. Gallen. Sie haben am meisten Stimmen von Wählerinnen und Wählern anderer Parteien erhalten. Franziska Rieser, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und meine Damen und Herren, ich freue mich auf unser Wiederhören. Der Podcast erscheint jeden ersten Freitag des Monats.